Stellt euch vor, ihr werdet bald Eltern. Und bei einer Routineuntersuchung sagt euch die Ärztin: Herzlichen Glückwunsch, es wird ein Junge. Monate später, bei der Geburt, kommt es dann aber ganz anders. Da heißt es dann, ihr Baby ist doch kein Junge. Auf den ersten Blick sieht das Kind aus wie ein Mädchen, aber etwas ist anders. Das Kind hat weibliche Geschlechtsorgane und einen männlichen Chromosomensatz. Klingt alles etwas verwirrend, finde ich. Aber genau das ist die Geschichte von Alex.
Mir hat jeder zu verstehen gegeben, dass ich falsch bin, wie ich bin. Bei mir ist auch in der medizinischen Behandlung nur angekommen, dass ich keine wertvolle Frau bin und insofern auch kein wertvoller Mensch.
Alex ist intergeschlechtlich und das hat sie in eine ganz schöne Identitätskrise gestürzt.
Es zieht sich durch mein Leben durch. Jeder oder sehr viele Menschen haben gemerkt, dass es mir nicht gut geht, dass ich Hilfe brauche. Keiner hat sich getraut zu helfen, getraut zu fragen.
Ich frage mich, wie ist es, in einer Gesellschaft zu leben, die uns in vielen Bereichen drängt, sich einem Geschlecht klar zuzuordnen, auch wenn das biologisch in diesem Fall nicht richtig funktioniert. Wie entscheidet man, welches Geschlecht für einen passt? Oder anders gefragt, muss man überhaupt ein Geschlecht haben? Hey, ich bin Frank und mein Ziel ist es, Menschen besser zu verstehen. Und dabei möchte ich euch gerne mitnehmen. Dafür will ich in diesem Podcast mit ganz unterschiedlichen Personen reden. Oft kann ich gut nachvollziehen, in welcher Situation sich die gerade befinden oder befunden haben. Aber manchmal sind die Lebenswelten sehr weit weg von meinen eigenen Erfahrungen. Und diese anderen Perspektiven verändern etwas in mir. Auch wie ich andere wahrnehme oder auf diese komplexe Welt schaue. Vielleicht geht es euch ja genauso. Herzlich willkommen bei Die Frage, einem Podcast von Funk. Alex, ich freue mich total, dass du heute hier bist. Vielleicht klären wir gleich zum Anfang mal, dass Alex gar nicht dein richtiger Name ist. Warum hast du dir den Namen Alex ausgesucht?
Ja, erstmal freut es mich auch sehr, hier sein zu dürfen. Ich selbst bin leider in meinem Umfeld nicht geoutet, beziehungsweise nur bei sehr wenigen Einzelpersonen. Das ist auch sehr schade, aber ich habe auf jeden Fall vor, mich weiter zu öffnen. Aber das möchte ich dann situationsbedingt und einfach langsam tun. Deswegen fühle ich mich mit dem Synonym wohler, vor allem, weil es ein Name ist, der unisex gebraucht werden kann.
Mhm. Alex, du sagst, du bist intergeschlechtlich. Kannst du mir mal erklären, was das ist?
Intergeschlechtlichkeit ist der Fakt, dass man weder dem rein männlichen Geschlecht oder dem weiblichen Geschlecht biologisch zugeordnet werden kann. Es gibt Unterschiede bei Hormonen, bei den Geschlechtsorganen, also sowohl bei den sekundären als auch bei den primären Geschlechtsorganen. Und die Variabilität ist eben sehr hoch bei intergeschlechtlichen Menschen. Ich habe das sogenannte Swire-Syndrom und das bezeichnet, dass ich phänotypisch weiblich bin. Jedoch nicht vollständig. Ich selbst hatte keine Eierstöcke, sondern Gonadenstränge. Gonaden ist das Erbmaterial oder das biologische Material, welches sich zu Hoden oder eben Eierstöcken entwickelt. Und das ist bei mir eben nicht der Fall gewesen. Und insofern hatte ich dort halt schädliches bzw. erstmal nutzloses Gewebe, welches aber ein Krebsrisiko hatte und insofern wurde das bei mir entfernt.
Viele Intergeschlechtliche werden ja geboren mit Geschlechtsorganen männlichen und weiblichen. Dann ist es relativ klar, okay, da könnte eine Intergeschlechtlichkeit vorliegen oder da liegt eine vor. Das war dann bei dir aber nicht der Fall, dass es so offensichtlich war.
Tatsächlich war es bei mir schon sehr offensichtlich, dass ich nicht rein weiblich bin. Denn es wurde bei mir eine Fruchtwasseruntersuchung gemacht in der Schwangerschaft und dort wurde ersichtlich, dass ich einen männlichen Chromosomensatz hatte und auch natürlich noch habe. Insofern gingen auch alle davon aus, dass dort ein Individuum mit männlichen Geschlechtsteilen geboren wird. Das war eben nicht der Fall. Da waren auch alle äußerst überrascht und da ist das natürlich sehr aufgefallen. Ich wurde auch mehrfach sehr intensiv, komplett untersucht, auf den Kopf gestellt von verschiedensten Ärzten aller Art, Chirurgen, Humangenetiker, Endokrinologen, waren alle auf jeden Fall am Start. Es fiel nie der Begriff Intergeschlechtlichkeit und tatsächlich bisher auch heute nur von mir aus bei meiner endokrinologischen Behandlung. Da einfach nur mit dem sogenannten Krankheitsnamen die Symptome und die Ursache beschrieben werden und einfach auch bei äußerst vielen Ärzten nicht kommuniziert wird, dass es im Spektrum der intergeschlechtlichen Menschen ist.
Alex kennt diesen Teil der Geschichte natürlich nur von Erzählung. Sie selbst war ja noch ein Baby und ist mit dem Thema erst sehr viel später in Berührung gekommen, nämlich mit 10 Jahren bei der OP, über die sie gerade schon gesprochen hat. Und die hat ihr Leben verändert.
Ich durfte auch mit allem spielen. Ich war sehr an Dinos interessiert, aber es war halt immer klar, du bist ein Mädchen. Du bist weiblich, du gehörst zu den Mädchen. Das war immer klar, das liegt aber halt auch daran, dass meinen Eltern von den Ärzten klar kommuniziert wurden, das ist ein Mädchen. Und sie sollten dieses Kind als weibliches Individuum behandeln und erziehen. Und das ist halt auch ein sehr großes Problem, weil natürlich werden viele Menschen sich als weiblich identifizieren, wenn sie so auferzogen wurden, aber das trifft halt einfach nicht auf alle zu, vor allem wenn die Menschen einfach rein biologisch nicht dem weiblichen Geschlecht entsprechen können und auch nicht werden.
Kannst du mal erklären, wie du dich als Kind gefühlt hast? Also im Kindergarten zum Beispiel, ja? Gab es da für dich schon eine eindeutige Zuordnung, so ich bin Junge oder Mädchen? Oder war dir das egal? Oder welche Wahrnehmung von dir selbst hattest du da?
Mir persönlich war das relativ egal, aber da mir natürlich von allen gesagt wurde, ich heiße und ich bin ein Mädchen, war das für mich auch klar, dass ich dann wohl ein Mädchen zu sein scheine.
Und wann hast du angefangen, das zu hinterfragen?
Ich habe das tatsächlich auch schon vor der Aufklärung hinterfragt, da ich mich selbst dann eben als Junge behandeln lassen wollte. Also ich habe tatsächlich mich auch anderen Menschen mit einem männlichen Vornamen vorgestellt.
Im Kindergartenalter?
Nein, das war dann eher am Ende der Grundschule, also relativ kurz vor der Operation und der Aufklärung.
Da hast du gemerkt, dass du für dich manchmal einen Weg findest, irgendeine Art von männlicher Seite, nenne ich es jetzt mal, auszuleben.
Ja.
Oder männlicher Identität vielleicht.
Ja, und das war zu dem Zeitpunkt für mich auch nicht unangenehm oder unnormal. Ich habe das halt einfach so getan, weil ich mich in dem Moment so gefühlt habe und es war eigentlich auch okay für mich.
Und wie waren die Reaktionen von außen?
Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich, aber ich habe mich das natürlich auch nur bei fremden Menschen getraut.
Was hat es bei dir für einen Unterschied gemacht, ob du dich als Junge oder als Mädchen vorgestellt hast?
Es hat vor allem dann den Unterschied gemacht, ob das hinterfragt wurde. Denn ich habe mir auch ungefähr kurz vor der OP die Haare kürzer schneiden lassen und habe halt auch eher Klamotten von meinem älteren Bruder angezogen und wurde auch als männlich meist erkannt. Insofern war das auch mal angenehm, mich als männlich vorstellen zu können, weil dann einfach nicht hinterfragt wurde, was ich denn jetzt genau sei. Das war mir äußerst unangenehm, vor allem wenn meine Familie da war, weil ich dort immer sagen musste, ich bin klar weiblich. Das war sehr unangenehm.
Gehen wir mal zu dem Zeitpunkt, wo du erfahren hast, dass du intergeschlechtlich bist. Was war das für ein Tag?
Also, dass ich auffällig bin, beziehungsweise nicht rein weiblich, wurde mir mit 10 Jahren erklärt. Bei mir wurden die Gonadenstränge entfernt. Es hätte auch schon im frühkindlichen Alter sein sollen. Meinen Eltern war das sehr suspekt und haben das dann eben erst später machen lassen, im Alter von 10 Jahren.
Hast du verstanden, was das für eine Operation war?
Ja, die Operation war für mich äußerst schlimm, weil ich halt auch im Alter von 10 Jahren deutlich gemerkt habe, dass ich nicht so sein sollte, wie ich es zu sein habe. Zumindest kam das an. Auch bei der Behandlung von den Ärzten, auch bei der Aufklärung.
Wie hat sich das ausgedrückt?
Ich hatte ein Aufklärungsgespräch mit verschiedenen Ärzten und auch einer Psychologin. In diesem Aufklärungsgespräch wurde versucht, mir das zu erklären. Es ist aber sehr schwierig, da ich denke auch die meisten anderen 10-jährigen Kinder das nicht so begreifen können. Da auch nie gesagt wurde, dass das normal ist, sondern immer rüberkam, das ist unüblich, das ist zu behandeln, kam bei mir ausschließlich an, ich bin falsch, ich muss das verstecken, das darf keiner wissen, es ist schlimm, so zu sein, wie ich bin und nur durch die Operation und nur durch eine Hormonbehandlung werde ich ein Mensch sein, der zu akzeptieren ist.
Was hat das mit dir gemacht? Ich meine, das ist ja was total Schwieriges, wenn das jemand einem sagt. Wenn man mit dem Gefühl aufwächst, man ist nicht genau richtig, wie man so ist.
Das hat mich extrem verunsichert. Früher war ich ein sehr selbstbewusstes, offenes Kind, habe einfach getan, was ich tun wollte, hatte damit nie Probleme. Das hat sich aber dadurch genau ins Gegenteil entwickelt. Ich weiß noch, die Nacht nach dem Aufklärungsgespräch war für mich grauenhaft. Ich hatte verschiedene Zusammenbrüche. Ich habe mich sehr gefragt, warum ich denn so falsch bin. Ich war nur weinend. Das war, glaube ich, kurz vor den Osterferien damals und die Operation ist dann durchgeführt worden während den Osterferien. Die OP war sehr ausschlaggebend in meinem Leben.
Seit letztem Jahr sollen intergeschlechtliche Kinder durch ein Gesetz vor unnötigen Behandlungen an ihren Geschlechtsmerkmalen geschützt werden. Das bedeutet, Operationen, die nur das Ziel haben, dass das Kind äußerlich mehr dem männlichen oder dem weiblichen Geschlecht entspricht, sind inzwischen grundsätzlich verboten. Eingriffe aus gesundheitlichen Gründen sind aber weiter erlaubt. Eltern können nur dann einer geschlechtsangleichenden Operation zustimmen, wenn der Eingriff nicht aufgeschoben werden kann. Und es muss grundsätzlich ein Familiengericht zustimmen. Vor dem Gesetz gab es zwar Richtlinien in der Medizin, verboten waren die Eingriffe aber nicht. Viele Betroffene, die jetzt erwachsen sind, leiden unter den Spätfolgen dieser Operation. Und einige haben selbst erst sehr viel später im Leben von der Behandlung erfahren.
Also es interessiert mich eigentlich am meisten, wie du jetzt im Nachhinein auf diese Operation blickst. Also wenn es ein offensichtliches Krebsrisiko geben würde, dann wäre das ja etwas, was man nachvollziehen kann. Ne? Dass man sagt, da sind Gewebestränge, die dich später krank machen können. Die müssen entfernt werden. Wie siehst du denn diese Operation?
Wenn das wirklich der Fall sein sollte, dann ist die medizinisch auch sehr nachvollziehbar. Dann ist es auch okay, dass die gemacht wurde. Aber die Art und Weise, wie das kommuniziert wurde, wie ich von Ärzten behandelt wurde, war alles andere als okay. Vor allem die Art und Weise ist sehr belastend, auch im Nachhinein. Direkt nach der Operation ging es mir psychisch äußerst schlecht. Es war so, dass ich tatsächlich psychologisch begleitet wurde. Ich war 10 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Aber auch die psychologische Begleitung, die ich während der Operation hatte, war äußerst fragwürdig. Die Psychologin war nämlich der Meinung, dass das sicher alles geben würde, sofern ich dann die weiblichen Hormone einnehme und dann bin ich ja dann endlich eine vollkommene Frau und hat mich nicht verstanden. Und da das für mich so schlimm war, habe ich mich so zusammengerissen bzw. so verstellt, dass ich auch nach einem Tag der Operation schon entlassen wurde. Ich wurde an einem Mittwoch operiert. Normalerweise wäre ich Richtung Samstag entlassen worden. Da ich aber es als so schlimm empfunden habe, mich in diesem Krankenhaus aufzuhalten, habe ich mich so verstellt, dass ich keine Schmerzen habe. Ich hatte extremst Schmerzen im Unterbauch.
Du wolltest da weg?
Ich wollte da weg, um jeden Preis. Und das habe ich halt dann auch dementsprechend gebüßt, weil ich dann zu Hause wirklich sehr starke innere Schmerzen hatte. Aber im Nachhinein sehe ich das immer noch als richtig an, weil ich dort einfach sehr schlimme Dinge erleben musste.
Kannst du mir sagen, was das für schlimme Erlebnisse waren und auch worauf sich deine Reaktion so bezogen hat? Was war die große Sorge bei dieser Operation? Oder ging es hauptsächlich darum, wie du behandelt wurdest und wie mit dir umgegangen wurde?
Es ging hauptsächlich wirklich darum, wie mit mir umgegangen wurde und das von den Ärzten, aber auch von meiner Familie. Denn meine Familie hat zu mir gesagt, dass ich das keinem weitererzählen darf, dass das zu verheimlichen ist.
Und was ja total verstärkt, dieses Gefühl, du bist nicht richtig, wie du bist und keiner darf es wissen.
Ja,
und du musst alleine damit klarkommen. So, ne?
Das hat bei mir eine sehr schlimme psychische Situation ausgelöst. Ich war auch nach den Ferien dann natürlich wieder im Unterricht und bin häufig weinend zusammengebrochen dort, konnte aber keinem mitteilen, was los ist. Die Lehrer haben sich Sorgen um mich gemacht, denke ich, aber waren nicht dazu bereit oder hatten das Gefühl, dass es für sie zu unangenehm ist, anzusprechen. Und auch Mitschüler, mein gesamtes Umfeld. Und es zieht sich durch mein Leben durch. Jeder oder sehr viele Menschen haben gemerkt, dass es mir nicht gut geht, dass ich Hilfe brauche. Doch keiner hat sich getraut zu helfen, getraut zu fragen.
Hättest du dich denn anvertraut in dem Moment?
Vermutlich nicht. Einfach weil die Angst und das Gefühl, dass ich ein falscher Mensch bin, viel zu groß war und ich dadurch wirklich auch selbst Hass teilweise entwickelt habe gegenüber mir selbst. Ja, und vor allem gegenüber meinem Dasein als intergeschlechtlicher Mensch. Ich habe mich tatsächlich selbst als Missgeburt bezeichnet und das ist sehr extrem und auch sehr schade. Aber mir hat jeder zu verstehen gegeben, dass ich falsch bin, wie ich bin. Bei mir ist auch in der medizinischen Behandlung nur angekommen, dass ich keine wertvolle Frau bin und insofern auch kein wertvoller Mensch. Und das hat es einfach extrem befeuert und war auch sehr schlimm auszuhalten.
Und dazu dieses Geheimnis.
Ja.
Das stelle ich mir total belastend vor, auch gerade in so einem frühen Alter. Das ist ja eine Phase, in der man sich so entwickelt, in der man auch Selbstsicherheit aufbaut und irgendwie ja, so ein Stück weit, ja, sich einfach irgendwie mit seinem Körper versucht wohlzufühlen. Und das wurde dir ja so ein Stück weit dann einfach genommen.
Ja, das Verheimlichen hat mich sehr kaputt gemacht. Das hat auch an sich meine Beziehungen sehr in einem sehr kleinen Rahmen gehalten, weil das auch mein sonstiges Selbstbewusstsein natürlich äußerst, ja, negativ beeinflusst hat.
Wie war das denn so grundsätzlich in deinem Umfeld? Gab es da irgendwie dann Rückhalt in den Phasen, in denen es dann dir schlechter ging?
Bei mir gab es leider äußerst wenig Rückhalt. Das liegt halt vor allem auch daran, dass ein Elternteil bei mir demgegenüber nicht offen ist. Ich werde als Frau angesehen, ich habe eine Frau zu sein und dem kann ich nicht entsprechen und dem werde ich auch nicht entsprechen. Und es war äußerst schlimm, weil ich dazu gezwungen wurde, weibliche Klamotten zu tragen, mit denen ich mich nicht wohlgefühlt habe, weil ich gezwungen wurde, mich als weiblich vorzustellen, was sehr unangenehm war, weil ich nicht als weiblich gesehen wurde von vielen Menschen. Vor allem die Reaktionen, auch wenn sie nicht böse gemeint waren, von diesen Menschen äußerst verletzend waren. Ich habe immer die Angst, komisch bzw. als ekelhaft und krank angesehen zu werden aufgrund meiner Intergeschlechtlichkeit. Und ich weiß, dass das häufig sehr unbegründet ist, da die meisten Menschen, mit denen ich das bespreche, sehr respektvoll reagieren, aber natürlich auch sehr unwissend. Aber diese Angst hat mich vor allem in meiner Jugend, aber auch heute noch sehr geprägt und mir sehr viele Dinge verwehrt zu tun.
Und diese Angst davor, zurückgewiesen zu werden oder nicht als das gesehen werden zu können, was du bist, das speist sich alles aus dieser Erfahrung, wie du behandelt wurdest in deiner Kindheit.
Ja, vor allem in der Jugend, wirklich in dem Lebensabschnitt von 10 bis jetzt.
Mhm. Wie hat sich denn deine Körperwahrnehmung und deine Geschlechtswahrnehmung in der Pubertät verändert?
Ich habe mich dort als männlich wahrgenommen.
Also von der Erziehung als Mädchen dann doch irgendwann hin zu deinem Gefühl, eigentlich fühle ich mich als Junge.
Genau, aber das durfte ich oder sollte ich keinem mitteilen, habe das auch nie. Also ich hätte mir auch damals einen Stimmbruch gewünscht. Ich hätte mir einfach gewünscht, eine auch körperlich männliche Pubertät zu durchlaufen.
Kannst du mir mal erklären, wie du gefühlt hast, dass du lieber ein Junge sein willst?
Das ist sehr schwer zu beschreiben. Ich habe mich einfach angegriffen gefühlt, sofern man in diesem Zeitraum mich als Frau bezeichnet hat, weil ich dem klassischen Bild einer Frau auch heute noch einfach nicht entspreche. Mittlerweile denke ich aber so darüber, dass ich auch dem klassischen Bild eines Mannes nicht entspreche. Insofern würde ich mich halt auch momentan nicht als Mann bezeichnen wollen und möchte auch einfach nur als Mensch wahrgenommen werden.
Wann kam das denn ins Gespräch, dass du dich zu einem Endokrinologen begeben sollst und da auch eine Hormonbehandlung machen sollst?
Das kam eigentlich schon sehr früh zu Gespräch, halt bei meinen Eltern. Also das wurde schon angeraten, kurz nach meiner Geburt, eben bei den ganzen Untersuchungen. Das stand eigentlich nie zur Debatte. Es war immer klar, ich habe eine Hormonbehandlung zu tun und die hätte auch weiblich sein sollen.
Weil du eben weibliche Geschlechtsmerkmale hast und weil du keine Eierstöcke hast, die selbstständig Östrogen produzieren, sollst du das eben durch Tabletten anders substituieren.
Genau.
Kannst du dich noch erinnern an den Tag, als du das erste Mal dorthin musstest?
An den ersten Tag kann ich mich leider oder auch zum Glück auch leider nicht so dran erinnern. Ich weiß und ich fühle aber auch noch das Gefühl, wie es sich allgemein bei jedem Termin dort angefühlt hat. Und das war ein sehr unangenehmes und schlimmes Gefühl, weil ich hatte das Gefühl und habe das Gefühl, wenn ich darüber nachdenke noch, dass ich einfach nicht okay bin, wie ich bin und deswegen mich behandeln lassen muss, aber in einer Art und Weise, die gegen alles spricht, wie ich mich fühle. Also mir wurde ja immer gesagt, ja, ich soll weibliche Hormone nehmen, das ist ganz wichtig, es gibt sonst keine Option, wurde mir auch mal gesagt, obwohl es ja offensichtlich falsch ist. Damit habe ich mich so unwohl gefühlt und das war für mich so ein großer Angstpunkt. Das war äußerst schlimm, einfach über seinen eigenen Körper das Gefühl haben, nicht entscheiden zu können.
Das muss sich ja eh schwierig und schlimm anfühlen, wenn man die ganze Zeit weiß, über deinen Körper wird bestimmt, weil du nicht ein gewisses Alter hast sozusagen.
Ja, das ist auch sehr extrem und das finde ich auch in der Gesetzesgebung sehr falsch, da tatsächlich jedes Mädchen ab 16 Jahren entscheiden darf, ohne das Wissen der Eltern, dass sie die Pille nimmt, in der ja auch sich weibliche Geschlechtshormone befinden.
Ja.
Jedoch durfte ich das nicht, obwohl das bei mir ja mehr eine größere Entscheidung als Verhütung ist, sondern einfach über meinen Körper und mein Leben bestimmt hat.
Hattest du das Gefühl, dass du dich ausreichend geäußert hast, dass du das nicht willst? Oder war es so, dass du so eingeschüchtert und unter Druck gesetzt warst, dass du das Gefühl hattest, mir glaubt hier eh keiner oder mir hört hier eh keiner zu und deswegen macht es auch keinen Sinn, sich dagegen zu sträuben, oder?
Ich hätte mich auf jeden Fall deutlich früher viel klarer äußern können. Das war immer so ein bedrückendes und schlimmes Gefühl, dann dort zu diesen Behandlungsterminen hinzugehen, weil ich wusste, ich möchte das nicht machen. Alles in mir möchte das nicht. Bei mir hat sich alles gesträubt gegen weibliche Hormone. Ich hatte wahnsinnig viel Angst vor den Entwicklungen, die leider auch eingetreten sind. Aber ich hatte keinen Raum und mir ist das Gefühl gegeben worden, dass ich das nicht ansprechen kann. Und insofern habe ich das auch leider erst sehr spät getan.
Kannst du ein Stück weit deine Eltern auch verstehen?
Ja, ich kann die schon verstehen. Sie wollten das Beste für das Kind. Ihnen ist immer geraten worden, das ist eine Frau. Sie haben diesen Menschen als weiblich zu behandeln. Sie sollen dieses Kind als weiblich erziehen. Und da das halt vor allem halt auch der Überzeugung eines Elternteils von mir eben sehr entspricht, war das dann somit auch keine Frage, ob ich eine Frau sei, sondern es war für alle klar, das ist die.
Was haben denn die Hormone in dir verändert?
Ja, zunächst wurde ich sehr gering dosiert behandelt. Insofern passierte da sehr wenig. Das Problem war aber trotzdem, dass natürlich ein Brustwachstum, auch wenn es nicht viel war, bestand. Es hat sich halt einfach etwas vergrößert und es war für mich schon in diesem geringen Ausmaß sehr schlimm auszuhalten. Und es hat halt eben zu zwanghaften Symptomen geführt, dass ich mich einfach im Bereich der Brust und im Bereich der Hüfte selbst geschlagen habe und das halt auch sehr intensiv und extrem.
Und hat es niemand mitbekommen?
Das hat keiner mitbekommen. Das habe ich auch leider meiner Psychiaterin nicht anvertraut, weil ich Angst vor der Reaktion hatte.
Es ist schon so ein sehr starker Selbsthass, der sich so über die Zeit entwickelt hat und da gegen deinen Körper gerichtet hat, ne?
Es ist auch extrem schade, weil ich weiß auch, dass mein Körper okay ist, wie er ist. Dass ich als Mensch genauso wertvoll bin wie jeder andere Mensch. Aber noch immer fühlt es sich nicht so an.
Was hat denn diese Zeit, in der du dich dann auch selbst verletzt hast, mit dir noch gemacht? Also wie hat sich das auf deine Psyche ausgewirkt?
Das war äußerst schlimm auszuhalten. Insofern war ich einfach gesamtpsychisch schwerst depressiv. War tatsächlich auch psychologisch in einer Art Kurzzeitbehandlung. Eigentlich war mein Zustand so, dass ich stationär hätte gehen sollen. Das wollte ich nicht, weil ich wenig Krankheitseinsicht hatte zu dem Zeitpunkt. Und weil das vielleicht auch verhindert hätte, dass ich mein Abitur so machen konnte, wie ich es getan habe. Und das war mein Ziel, einfach nach dem Abitur frei zu sein, wegzuziehen, endlich ich sein zu können.
Die Zeit um das Abitur ist für Alex besonders schlimm. Sie schottet sich von anderen ab, vertraut sich niemandem an. Aber sie legt sich einen Instagram-Account an, nur für sich selbst. Und dort schreibt sie Texte. Darüber, wie sie sich wirklich fühlt, auch wenn sie keinem was davon sagt. Und hier ein kurzer Hinweis, bevor ihr weiterhört. In Alex' Text geht es um Suizidgedanken. Wenn ihr möchtet, dann überspringt einfach die nächsten 30 Sekunden.
Ich habe das Gefühl, dass andere eigentlich gar nicht wissen wollen, wie es einem wirklich geht, wenn sie fragen. Sie wollen nur hören, dass es gut ist, um das eigene Gewissen zu beruhigen. Ich habe selbst meine Freunde vernachlässigt, wenn man die Menschen, mit denen ich in der Schule bin, als solche bezeichnen kann. Die Beziehung zwischen meinen Freunden ist aber sehr oberflächlich. Wir reden nie über persönliche Themen. Jeden Schritt, alles, was ich sage, jedes kleinste Wort, all mein Verhalten überdenke ich so viel. Ich bin so verkrampft und es ist so anstrengend. Dieser ganze Druck ist so unnötig, aber mein Kopf hört einfach nicht auf. Immer wieder kommen diese Gedanken, diese verachtenden Blicke in meinem Kopf sind unerträglich. Ich will abschalten, mich abschalten.
Das ist schwer, sich das anzuhören, ne? Weil das nichts Fiktives ist, sondern das hast du so gefühlt. Und
ja.
Und das macht mich irgendwie auch also total traurig, dass du denkst, du bist nicht okay, wie du bist. Und es macht mich auch traurig, dass dir andere das Gefühl geben.
Ja. Und mittlerweile denke ich das auch nicht mehr. Aber dieses Gefühl ist immer wieder da. Mhm. Immer wieder, wenn ich neue Menschen kennenlerne.
Das sitzt
immer
so
wieder,
ganz tief.
Immer wieder, wenn ich meinen Vornamen sagen will, ist immer wieder, wenn ich einfach nur auf Toilette gehen muss.
Mhm.
Und es sitzt so tief und es ist so eine leider immer noch häufig offene Wunde, die auch wirklich durch Blicke, durch Wortwahl sehr schnell aufreißen kann.
Mhm. Würdest du sagen, die Depression hat rein was mit der Intergeschlechtlichkeit zu tun?
Die Intergeschlechtlichkeit spielt eine sehr große Rolle und einfach viele familiäre Probleme auch eine wichtige Rolle. Ich denke, das eine hat auch das andere bedingt. Aber vor allem war auch meine Gedanken über mich selbst aufgrund der Intergeschlechtlichkeit bzw. meiner Behandlung sehr schwierig.
Mhm. Gibt es auch Momente in deinem Leben, in denen du dich selbst vielleicht sogar in eine der beiden Geschlechterrollen drückst?
Ja, vor allem, wenn es um Toilettengänge geht.
Mhm.
Das ist für mich eine sehr schwierige und vor allem mit Angst belastete, ja, einfach ganz normale Handlung, die natürlich ja jeder Mensch ausführen muss. Ich wurde aber aufgrund meines Aussehens früher auf weiblichen Toiletten tatsächlich auch beleidigt, was ich denn da zu suchen habe, weil ich ja als männlich assoziiert wurde.
Mhm.
Und es war einfach äußerst schlimm, weil ich einfach nur im äußersten Notfall das benutzt habe,
mhm,
und mich so unwohl gefühlt habe und das natürlich dann meine Angst extrem verstärkt hat. Also ich habe immer noch bei jedem öffentlichen Toilettengang Angst. Es ist wirklich immer eine Flucht, schnell in die Kabine, ganz schnell wieder raus, so dass mich keiner sehen kann. Und tatsächlich wurde ich auch vor 2 Tagen das erste Mal, weil ich seitdem eher auf männliche Toiletten gehe, bei einer männlichen Toilette darauf angesprochen, dass ich doch falsch sei.
Mhm.
Also man kann es auch nicht recht machen.
Ja.
Es geht einfach nicht.
Das ist so ein ganz kleines bisschen sinnbildlich irgendwie für diese Reise, die du so hinter dir hast. Das immer da, wo du dich vielleicht auch wohlfühlst oder wo du gerade sein willst, ist es dann immer so, dass Menschen auch sagen so, nee, hier eher nicht. So,
ja.
Und du gehörst hier nicht hin.
Ja, genau.
Und das ist ja was wahnsinnig,
ja, aber tatsächlich
Trauriges, dass man so in so einer Suche ist, in so einer permanenten Suche, wer ist man und wie sehen einen die anderen? Und muss ich den anderen gefallen oder, ne? Oder worum geht's hier eigentlich? Gibt's was du aus deiner Intergeschlechtlichkeit ziehen kannst, was auch positiv ist?
Es war für mich ein sehr harter Weg, vor allem auch in Bezug auf die Intergeschlechtlichkeit, mich mit mir selbst identifizieren zu können. Und es ist auch heute noch sehr schwierig, weil ich mich mit manchen Teilen meines Körpers einfach nicht so wohlfühle. Ich habe trotzdem unglaublich viel über mich gelernt und auch viele Facetten von mir kennenlernen können, weswegen ich auch selbst mich nicht unbedingt immer labeln möchte, weil ich natürlich bin ich intergeschlechtlich und natürlich hat es einen sehr großen Einfluss auf mich gehabt und hat es immer noch, aber ich bin halt eben auch mehr als das.
Wie nimmst du dich denn jetzt wahr?
Ich möchte mich in erster Linie einfach nur als Mensch wahrnehmen.
Mhm.
Für mich spielt das Geschlecht vor allem bei mir selbst eine geringe Rolle. Also ich identifiziere mich nicht als weiblich, aber ich habe auch in der letzten Zeit erkannt, ich identifiziere mich auch nicht als männlich.
Mhm.
Insofern kreuze ich persönlich momentan immer divers an, wenn sowas anzukreuzen ist. Ich weiß aber auch nicht, ob das für immer so bleiben wird. Das wird sich einfach zeigen. Momentan fühle ich mich damit am wohlsten. Ich fühle mich aber auch nicht angegriffen oder es ist für mich auch voll okay, wenn man weibliche Pronomen verwendet,
mhm,
weil ich das gewohnt bin, weil mein Vorname weiblich klingt. Insofern,
mhm,
passt das.
Momentan kreuzt Alex D. für divers an, wenn es diese Option gibt. Dass es in Pässen inzwischen eine weitere Möglichkeit neben männlich und weiblich gibt, liegt an einer Person, einer intergeschlechtlichen Person, an Vanya. Ich habe mit Vanya gesprochen, weil ich wissen wollte, welche Bedeutung diese dritte Option für Intergeschlechtliche hat.
Vanya, du bist vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, um für die Möglichkeit zu kämpfen, dass jemand eine dritte Option beim Feld Geschlecht eintragen lassen kann. Warum war dir das so wichtig?
Für mich hat es eben ganz viel natürlich zum einen mit dieser Sichtbarkeit zu tun. Also einfach sozusagen, ja, einen Raum eben zu schaffen, wo einfach Intergeschlechtlichkeit sein kann. Aber eben erstmal über diesen Eintrag auch die Möglichkeit zu haben, hey, das ist, ne, das steht ganz offiziell, dass ich intergeschlechtlich bin. Das ist jetzt nicht irgendwas, was ich nur in meinem Kopf so nenne. Und dass man eben von dem Punkt aus natürlich dann eben auch viel besser sozusagen gegen bestimmte Diskriminierung oder eben auch gegen bestimmte Vorgehensweisen in der Medizin vorgehen kann.
Wie war denn der Moment, als das Urteil gefällt wurde und du wusstest, wegen dir wird jetzt eine dritte Option in diesen Formularen auftauchen, nämlich zwischen männlich und weiblich auch noch divers?
Das war schon irgendwie alles ein bisschen hat sich irgendwie auch ein bisschen unwirklich angefühlt. Mhm.
Weil du selbst nicht geglaubt hast, dass das wirklich passiert?
Also ich habe schon geglaubt eigentlich, dass das Urteil so ausfallen könnte, sollte, aber einfach trotzdem, es ist ja auch ein Prozess, der ja wirklich über viele, viele Jahre lang ging. Und das war irgendwie schon, ja, einfach doch dann in dem Moment irgendwie, war man dann einfach ganz schön beeindruckt davon, dass es jetzt eben plötzlich einfach da ist.
Was hat es denn jetzt in deinem Leben bisher konkret verändert, dass es diese dritte Option gibt?
Also ich glaube tatsächlich, dass ich in meinem Alltag das jetzt erstmal noch nicht so viel verändert hat oder ist ja auch einfach immer noch trotzdem das Gefühl habe, meistens in einer Gesellschaft zu leben, die eigentlich eher immer nicht so davon ausgeht, dass es sowas wie Intergeschlechtlichkeit gibt. Naja, ich würde sagen, was sich verändert, hat es natürlich einfach so ein bisschen das Gefühl, dass es ja, dass sich Sachen vielleicht in die richtige Richtung entwickeln können und dass ich vor allem hoffe einfach für intergeschlechtliche Menschen, die eben jetzt auch einfach noch was jünger sind, dass sie da einfach ein bisschen mehr, mit mehr Selbstbewusstsein zu sich selber stehen können, auch einfach schon früher.
Gerade kann sich Alex nicht vorstellen, das W in ihrem Pass zu ändern. Aber vielleicht irgendwann mal, sagt sie. Ich habe mich in dem Moment gefragt, woran machen wir das eigentlich fest, wie wir jemanden ansprechen? Und mit welchem Pronomen sprechen wir über Menschen, die wir nicht klar zuordnen können?
Ich hatte nur gerade überlegt, dass ich, glaube ich, noch nie in meinem Privaten jedenfalls in die Situation kam, dass ich jemanden noch nicht eindeutig irgendwie zuordnen konnte und deswegen nicht wusste, ob ich über sie oder ihn spreche. Und was das wohl für eine Situation wäre, wenn ich auf denjenigen zugehe und sage, weil, also es könnte ja auch total übergriffig sein, weil die Person dann vielleicht sich total beleidigt fühlt und sagt, ist doch wohl völlig klar, dass, ne, dass ich ein Mann oder eine Frau bin und die Situation ganz unangenehm wäre. Ja. Also von daher ist es ja auch total schwierig, diesen Punkt zu finden, wo man das fragen kann.
Das ist auch für Außenstehende sehr schwierig, das kann ich gut nachvollziehen. Für mich persönlich ist es besser, einfach zu fragen, weil ich, aber dann halt auch einfach normal oder halt akzeptierend zu reagieren, weil vor allem dieses Entschuldigen, dieses oh, Entschuldigung, das wollte ich ja jetzt nicht, tut mir so leid, das verletzt mich, weil mir das eben wieder das Gefühl gibt, dass es schlimm ist, wie ich bin.
Mhm. Ich habe für unseren Kanal zwei Menschen getroffen, die sich als nicht-binär identifizieren, ja? Yoshi und Kato. Und die haben was gesagt, das fand ich irgendwie interessant im Vorfeld, weil mich interessiert hat, wie du diese Aussage wahrnimmst. Ich spiele sie dir mal vor.
Jeder von uns fühlt, ob Mann oder Frau ist. Ich bin irgendwas anderes halt. Beides. Ich bin gerne beides. Genau.
Ja. Wo du beides bist, würde ich wieder sagen, ich bin keins davon.
Ja,
das ist das Lustige, weil wenn mich jemand fragen würde, bist du Mädchen oder Junge, würde ich Nein antworten.
Und ich würde Ja antworten.
Ja.
Also es fühlt sich für mich schwer nachvollziehbar an, dass das ein Gefühl ist. Ja? Weil ich, glaube ich, ja eben nicht diesen Kampf habe mit mir.
Es ist bei mir auch, denke ich, nicht so extrem wie bei diesen beiden, weil ich aber auch für mich sehe, es ist eigentlich nicht wichtig, als was ich mich sehe, sondern ich muss mich einfach wohlfühlen. Mhm. Ich fühle mich nicht wohl in der weiblichen Rolle, in der klassisch weiblichen Rolle. Ich fühle mich nicht wohl in der klassisch männlichen Rolle. Ja, das ist es, das beschreibt es für mich am besten.
Da geht es ja auch um den Unterschied zwischen Sex und Gender, ne?
Ja.
Also Sex, das biologische Geschlecht, Gender, die Geschlechtsidentität.
Ja.
Bei Transmenschen und nicht-binären Menschen ist ja eben die Geschlechtsidentität betroffen. Bei dir ist ja das biologische Geschlecht.
Genau, bei mir ist das biologische Geschlecht in erster Linie betroffen. Teilweise, das ist aber sehr individuell, eben auch die Geschlechtsidentität. Und genau deswegen möchte ich auch darüber aufklären, dass einfach auch andere intergeschlechtliche Menschen und auch halt eben auch die Menschen, die nicht davon betroffen sind und halt natürlich auch häufig darüber nichts wissen, dass sie einfach wissen, ja, das gibt's und ja, das ist normal und das ist, Intergeschlechtlichkeit bedeutet nichts, nicht ausschlaggebend, dass man sich sexuell anders orientiert oder dass man non-binär ist, sondern beschreibt in erster Linie erstmal die Biologie.
Was Alex erlebt hat, kann ich natürlich nur sehr schwer nachempfinden. Ihre Geschichte zeigt mir, wie leicht ich es im Vergleich dazu hatte. Wie unbekümmert ich als Kind und Jugendlicher mit meinem Geschlecht umgegangen bin bzw. umgehen konnte. Ich habe mein Geschlecht nie in Frage gestellt und hatte deshalb auch wenig Struggle mit meiner Identität. Ich stelle es mir einfach super schwer vor, sich und seinen Körper zu akzeptieren, wenn einem immer wieder gesagt wird, man sei irgendwie anders als die anderen und damit auch nicht so richtig ins Schema unserer Gesellschaft passt. Umso wichtiger, dass es Personen gibt wie Vanya, die sich für die Rechte der Menschen einsetzen, die nicht mit den vorgeformten Kategorien übereinstimmen. Ich finde es auch eine gute und vor allem eine wichtige Entwicklung, Menschen, so gut wie es möglich ist, selbst bestimmen zu lassen, wie sie sein wollen. Sei es bei der Auswahl ihrer Kleidung oder bei der Möglichkeit, im Pass die für sie richtige Einordnung anzugeben. Und ich habe nach diesem Gespräch großen Respekt vor der Energie, die es Alex kosten muss, sich immer wieder anzupassen, zu hinterfragen, Bewertungen anderer auszuhalten. Ich bin ihr total dankbar, dass sie diese Erfahrungen mit uns geteilt hat.
Warum glaubst du, brauchen wir Menschen denn diese Unterscheidung in Geschlechtern?
Ich persönlich halte es für unwahrscheinlich, dass es für komplexe Themen ganz einfache Antworten und Lösungen gibt. Mhm. Aber ich denke, dass ganz viele Menschen und vor allem auch früher das gebraucht wurde, einfach um klare Werte zu entwickeln. Und das ist halt leider im großen Teil halt auch falsch oder beziehungsweise zu vereinfacht, weil nicht alle Gruppen dem entsprechen und auch nicht entsprechen können. Insofern macht es leider viel kaputt. Es erschließt sich mir, warum sie da sind, die Geschlechterrollen, aber ich empfinde die als viel zu veraltet. Mhm. Und als viel zu starr.
Nach all der Zeit, in denen du dir so intensiv Gedanken gemacht hast über deine Geschlechtlichkeit, würdest du sagen, man muss ein Geschlecht haben?
Nein, ich denke nicht, dass man ein Geschlecht haben muss. Ich denke, das ist zu komplex und zu individuell, dass man dort ein klares Ja geben kann.
Das war die Geschichte von Alex. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Mich hat die Folge zum Nachdenken gebracht über die Rolle der Geschlechter. Mich würde interessieren, was macht für euch eine Frau oder ein Mann aus? Schreibt mir das gerne über Instagram oder per Sprachnachricht an die 0174 274 5065. Nächste Woche spreche ich mit jemandem, den ich schon mal für einen Film von uns getroffen habe und dessen Job mich damals ziemlich beeindruckt hat.
Also es gibt genügend Fälle von Menschen hier, die ein wirklich sehr sozial angemessenes, glattes Leben geführt haben. Mit Ausbildung, mit Familie, alles, was sie sich gewünscht haben, haben sie erreicht. Hm. Und dann kommt der Bruch, wo die Erkrankung ausbricht. Und dann geht alles den Bach runter. Und dann kommt es irgendwann dazu, dass man eine Straftat begeht aufgrund dieser Erkrankung. Hm. Und dann ist man auf einmal hier.
David Strahl ist Chefarzt einer forensischen Psychiatrie. Das heißt, er hat jeden Tag mit psychisch kranken Straftätern zu tun. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wieso er sich diesen Beruf ausgesucht hat und ob er glaubt, dass wir Angst vor seinen Patienten haben müssen. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert gerne diesen Podcast und drückt die Glocke, dann bekommt ihr nämlich eine Nachricht, wenn die Folge nächsten Donnerstag rauskommt. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Und zum Schluss habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch, und zwar den LGBTIQ+-Podcast Willkommen im Club. Da beschäftigen sich Julian und Kati jede Woche mit Geschichten wie der von Alex und stellen Fragen wie: Bin ich eigentlich queer genug? Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin Amelie Hörger, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele, Produktion Hanna Meier und Jacqueline Hofer, das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik kommt von Antonia Dengler.